Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es geht um die Reihe mit Jesus unterwegs in diesem Jahr. Völlig richtig, dass das am Anfang des Jahres steht. Und was ich nicht wusste, war, dass dies die erste Predigt zu dieser Reihe ist. Denn in dieser Predigt geht es um mit Jesus durch die Lebensstürme. Das ist natürlich gleich schon ein heftiger Einstieg. Und mancher mag denken, mein Gott, ist es nicht super gut, dass wir die letzte Krise schon ganz gut überwunden haben und sie hinter uns liegt. Aber ich sag euch, es gibt keinen besseren Moment, über Krisen zu reden, als dann, wenn hoffentlich nicht ihr gerade in einer Krise steckt. Weil wenn ihr in einer Krise steckt, dann sind andere Maßnahmen nötig. Sich vorzubereiten auf Krisen, das sollte man tun, wenn man mit beiden Beinen sicher auf dem Boden steht, auf dem Felsen hoffentlich steht und von der Liebe Gottes erfüllt ist und singt. Um die Zeit gut zu nutzen, hat hoffentlich jeder oder zumindest sein Nachbar so ein Blatt in seiner Hand. Zwei Seiten. Vorne ist der Bibeltext, um den es geht. Und auf der Rückseite seht ihr die Predigt. Also wenn ihr zwischendrin einnickt, weil es euch zu langatmig geworden ist, dann könnt ihr euch immer wieder orientieren und mal kurz fragen, sind wir jetzt bei Römisch 7 oder 9? Ihr merkt, das ist keine Predigt mit 3 Punkten, das ist eine Predigt mit 10 Punkten. Deswegen diese kleine Hilfestellung. Noch eine letzte Vorbemerkung. Diese Predigt ist entstanden, oder diese Bibelarbeit, muss man letztlich sagen, ist entstanden in der größten existenziellen Krise, die wir in der Kanzlei durchgemacht haben. Das ist der Hintergrund und in dieser Zeit, wo wir Gott gesucht haben, das war existenziell, das war nicht nur irgendwie so eine nette kleine Krise, sondern das war real, da ging es um unsere Existenzen, da haben wir Gott gesucht und da ist uns ist die Grundlage zu dieser Bibelarbeit entstanden. Und seitdem, das ist jetzt gut 20 Jahre her, seitdem vielfach ausprobiert. Und ich sage das nur deswegen, weil das ist eine Predigt, die wirklich aus dem Leben geboren ist und seinen Platz im Leben hat. Und es geht darum, dass wir hinschauen, wo sind wir unterwegs. Aber wir lesen jetzt erstmal, in der Hoffnung, dass alle Technik klappt, dass wir loslegen, da habe ich das Wort reingeschrieben, mit Krisen in Glaubensprojekten. Jetzt magst du dich fragen, was ist denn ein Glaubensprojekt? Naja, immer da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, ist das ein Glaubensprojekt. Ein Glaubensprojekt kann sein, dass du einen Auftrag hast hier in der Gemeinde und du gehst das mit Bibbern und Zittern an und das ist ein Glaubensprojekt. Für einen anderen ist es ein Glaubensprojekt, mit seinem Ehepartner einen freien Sonntag zu verbringen. Ich spreche dem Mut zu. Für Dritte mag es ein Glaubensprojekt sein, das ganze Leben, das Unterwegssein. Andere mögen in existenziellen Krisen stecken, in Phasen drin stecken und kommt entscheidend darauf an, ob du Glauben hast oder nicht. Jesus da drin ist oder nicht. Und es ist gut, wenn ihr bei dieser ganzen Predigt einmal kurz überlegt, habe ich selber so ein Glaubensprojekt? Gibt es ein konkretes Glaubensprojekt? Das kann klein sein, das kann groß sein, völlig egal. Aber dass du ein konkretes Glaubensprojekt vor Augen hast, wo du sagst, ja, das ist ein Projekt, da bin ich auf Jesus angewiesen, da will ich mit ihm durch, weil das macht viel, viel mehr Sinn, die ganze Predigt, wenn du was Reales, Konkretes in deinem Leben vor Augen hast. Der Bibeltext. Es geht um die Stillung des Seesturms nach Matthäus 8, 18 bis 28. Ihr habt den Text vor euch, lest ruhig mit, ihr hört und lest das Wort Gottes, das ist das Kostbarste, was es gibt. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Es kam ein anderer von seinen Jüngern und sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher noch hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und als er dann in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Und als sie dann an das jenseitige Ufer gekommen war, gehen die Geschichten mit Jesus weiter. Herr, wir danken dir, dass wir dein kostbares Wort haben und dass du uns dadurch lehren willst, dich besser kennenzulernen, besser zu verstehen, wie du uns siehst und wie du uns mit hineinnehmen willst in dein Wirken und in dein Leben. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jeden von uns es aufschließt, so wie er es gerade braucht. Der erste Punkt, und jetzt könnt ihr noch eine kleine Bemerkung, ihr seht neben dem Bibeltext noch eine schmale zweite Spalte, das ist die Parallelstelle, und zwar bei Markus und die beziehe ich mit ran. Das ist dieselbe Seesturmstillung und ich beziehe mich auf beide Texte. Ich habe das kenntlich gemacht und nur, dass ihr das versteht. Auf der Rückseite kommen jetzt die 10 Schritte. Erster Schritt, es ist Jesus, der das Projekt, die Reise im Boot, unser Leben initiiert und auch das Ziel vorgibt. Das ist wichtig. Wir alle kennen diese Geschichte, wenn du lang genug christlich sozialisiert wurdest, sodass du schon als Kind in einer Sonntagsschule gegangen bist, in einem Religionsunterricht gewesen warst, dann kennst du diese Geschichte, weil die wird sehr, sehr gerne Kindern erzählt. Die lässt sich schön plastisch darstellen und erzählt. Und weil wir denken, wir kennen sie, verpassen wir gleich schon den ersten wichtigen Punkt. Diese Reise wird von Jesus initiiert. Er ist es, der sie anstößt. Vorweg waren gegangen Wunder und seine Seligpreisungen. Eine große Menschenmenge ist da. Und Jesus trifft die Entscheidung, am Abend, jetzt will ich auf das gegenüberliegende Ufer, wenn ihr den See noch vor Augen habt, ist das wunderbar, fast die breiteste Stelle, wo sie übersetzen sollen. Er will ans gegengesetzte Ufer und er initiiert diese Reise. Und da steht ein wichtiges Wort, nämlich er befiehlt ihnen das. Und dieses Wort befehlen ist sehr, sehr stark. Das kommt überhaupt in den 4 Evangelien nur 5-mal vor, dass Jesus das gebraucht. Und ich weiß nicht, ob du selber Mitarbeiter hast, ob du ein Familienvater oder eine Familienmutter bist, dann wirst du verstehen, normalerweise befehlen wir in solchen Situationen nichts. Wir erwarten, dass es reicht, wenn man sagt, Lehrern kennen das auch, zum Generve aller Schüler, lasst uns doch die Bücher auf Seite 18 aufschlagen. Wir wollen jetzt, und die Schüler sitzen da, ich will gar nichts, aber man sagt freundlich, fröhlich, stößt man an, man riecht an, man erwartet, dass das klappt. Ist bei Jesus genauso. In der Regel gibt Jesus einfach kleine Anweisungen, kleine Zeichen, er sammelt die Leute, sie treffen sich. Dass er befehlen muss, ist bemerkenswert. Wie gesagt, überhaupt nur 5-mal kommt das vor, dass er befiehlt. Und alle 5-mal, wo er befiehlt, sind es Situationen, wo es einen Grund gibt, dass er befiehlt. Warum? Weil seine Jünger nicht automatisch das tun, was er vorhat. Er will an diesem Abend über den See darüber. Und er hat unter seinen 12 ist ja ein Großteil an erfahrenen Leuten, die ihren Beruf professionell Fischer sind auf diesem See. Und die wissen, dieser See ist meiste Zeit völlig harmlos, spiegelglatt. Urplötzlich kommen die Fallwinde und diese Fallwinde sind so gefährlich, dass es Tod gibt, dass es ganze Boote zerstört, dass Menschen sich nicht mehr retten können. Und das ist bis heute so. Selbst moderne Touristenschiffe sind gefährdet und können kentern, obwohl mit modernster Technik ausgestattet. Das liegt an der besonderen Lage des See Genezareth. Und ich stelle mir vor, dass es hier nötig war, dass Jesus nicht nur gesagt hat, Leute, ich möchte gerne, dass wir jetzt darüber fahren und alles packt und fährt, sondern dass ein paar erfahrene Leute zusammenzucken und sagen, Abend, Wolkenkonstellation, Windgestaltung, Jesus, keine gute Idee. Können wir das vielleicht sein lassen? Wir können doch auch morgen früh rüberfahren. Jesus, ich will, dass wir darüber fahren. Wir könnten vielleicht am Ufer langfahren und uns so absetzen von der Menge und dann hast du deine Ruhe oder was immer du suchst. Es muss dahin kommen, dass Jesus befiehlt, dass er sagt, jetzt Ruhe, Jungs. Jetzt passiert das, was ich euch sage. Wir fahren darüber. Und dann wird das auch gemacht. Ich betone das deswegen so stark, damit es deutlich wird. Diese Reise hätte es nicht gegeben, wenn sie Jesus nicht gewollt hätte. Er wollte, dass jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wir darüber fahren. Erste Lektion, Glaubensprojekte sind nur Glaubensprojekte, wenn sie von Jesus initiiert sind. Alles andere sind Wunschprojekte. Ich wünsche mir zu Weihnachten XXXX. Das ist kein Glaubensprojekt, das ist ein Wunschprojekt. Ein Glaubensprojekt wird von Jesus initiiert. Und es kann sein, und ich erlebe das sogar häufiger, Glaubensprojekte sind nicht immer das, wo mir das Herz aufgeht und ich juble und sage, darauf habe ich immer schon gewartet. Sondern ich denke, Herr, muss das sein? Ist das dran? Könnte nicht jemand anders? Die Bina kann das viel besser als ich. Beauftrag doch die. Und dann ist mir das los. Ich weiß nicht, ob ihr euch identifizieren könnt. Mir geht es öfter so. Und das ist der Moment, wo der Herr dann sagt, Martin, du jetzt darüber. Und er gibt das Ziel konkret vor. Allen steht die Teilnahme an diesem Glaubens, an diesem speziellen Glaubensprojekt, wir fahren heute Abend darüber auf die andere Seite, offen. Das wird immer übersehen, das liegt an der Formulierung, wie es Matthäus formuliert, darum die Parallelstelle in Markus, da sehen wir, dass viele mitgefahren sind. Es gab mehrere Boote. Allen steht die Teilnahme offen. Und Jesus fordert alle, die da um ihn herum sind, auf, da sich aufzumachen für dieses Glaubensprojekt. Aber, und das wird deutlich an den beiden Menschen, die hier uns wiedergegeben werden. Er sagt, überschlag bitte die Kosten vorher. Weiß bitte, worauf du dich einlässt. Da ist der eine, dass er der hinschauen muss, was ist mit dem, was mich erwartet, wird, wenn ich mich mit Jesus aufmache, alles rosig und ganz toll. Und ich denke, manchmal verkaufen wir vielleicht das Evangelium etwas falsch. Jesus ist unter diesem Gesichtspunkt ein schlechter Evangelist. Da will jemand mit, ein Schriftgelehrter. Das wäre fast so, als wenn unser Bürgermeister zu uns käme und sagen, in die Gemeinde kommen würde und würde sagen, ich möchte getauft werden und ich möchte Jesus folgen. Und wir würden begeistert sagen, jawohl. Und dann sagt Jesus, Moment mal, hast du die Kosten überschlagen? Weißt du, was das bedeutet? Geh bitte nicht mit falschen Erwartungen rein, das kann nur schief gehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Leben mit Jesus doof ist, sondern es hat was damit zu tun, dass ich falsche Erwartungen habe. Jesus ist da, einfach, dass wir es wahrnehmen, ist da sehr nüchtern und sagt, Moment mal, bist du dir bewusst, worauf du dich einlässt? Und dann bist du herzlich eingeladen. Aber denk darüber nach. Überschlag die Kosten. Und der zweite, und ich denke, diese beiden werden wahrscheinlich jetzt noch mehr gegeben haben, die diverse Fragen hatten, aber diese beiden werden hervorgehoben in dem Evangelium, dass wir sie sehen. Und der zweite, der ein völlig berechtigtes Anliegen hat, nämlich seinen Vater zu begraben, was eine Pflicht ist eines jüdischen Sohnes, warum reagiert Jesus hier so? Und das Einzige, was ich da wahrnehmen kann, ist, dass er sagt, vergiss die Vergangenheit. Wenn du dich auf mich und mein Glaubensprojekt einlässt, dann geht es nach vorne mit mir. Lass dich nicht binden durch die Vergangenheit. Sonst bist du nicht tauglich dazu. Dann arbeite das auf, mach das, aber dann bist du bei diesem Glaubensprojekt nicht dabei. Vielleicht später. Vielleicht wann anders, aber hierbei nicht. Drittens, so wie es sich gehört, bei jedem guten Glaubensprojekt, er geht voran, wir folgen. Woran erkennt man, dass jemand ein Leiter ist? Nicht daran, dass er denkt, dass er ein Leiter ist, auch nicht, dass er das Amt eines Leiters hat, sondern dass Menschen ihm folgen. Woran erkennt man ungehorsame Nachfolger? Dass der Leiter nach da geht und wir gehen nach da. Jesus will, wenn er dabei ist, will vorangehen und erwartet, dass wir Nachfolger sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich oft genug dabei erwischt, dass wenn es bei mir geschnackelt hat, wenn ich den Eindruck hatte, jetzt habe ich verstanden, worum es dir geht. Das ist der Auftrag. Das kann ich, Jesus. Darf ich dir das mal vormachen? Also ich mache das so und so. Und dann, ne, pflichtenergreifend, erwarte ich, dass Jesus mir folgt und dann ganz begeistert sagt, Martin, das ist, auf die Idee war ich ja noch gar nicht gekommen. Hervorragend. Das ist aber nicht, wie es läuft. Er ist der Meister. Wir sind die Jünger. Er geht voran und wir folgen. Und nur weil wir denken, wir wüssten, wie es geht, wissen wir noch lange nicht, wie er sich das vorstellt, dass es geht. Und das ist manchmal herausfordernd, an ihm dran zu bleiben. Manchmal wollen wir zurückfallen, weil wir uns ängstigen, weil wir unsicher sind, weil es uns zu anstrengend ist. Und manchmal sind wir voll Feuereifer und stürmen an ihm vorbei und denken, wir machen es besser. Glaubensprojekte werden dann erfolgreich, wenn wir ihm folgen, an ihm dran sind. Der vierte Punkt, Und der ist jetzt interessant. Jetzt ist das Glaubensprojekt gestartet, wir sind ihm gefolgt, wir sind im Boot, in dem Boot mit Jesus, in dem Boot, in einem der anderen Boote. Wir sind unterwegs, wir haben die Kosten überschlagen, wir haben mit unserer Vergangenheit abgeschlossen, aufgearbeitet, alles klar. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Und jetzt passiert was völlig Überraschendes. Er legt sich schlafen und redet uns nicht mehr länger rein. Er hat befohlen, aber was hat er befohlen? Er hat befohlen, jetzt geht's los und wir fahren darüber. Auftrag. Wie? Kein Wort dazu. Nehmen wir Proviant mit. Hissen wir jetzt das Segel oder nicht? Nehmen wir sicherheitshalber noch ein kleines Rettungsboot mit oder nicht? Haben wir Ballast dabei oder nicht? Sollen wir unsere Schlafsachen mitnehmen oder nicht? Packen wir unsere Ruder noch mit ein oder haben wir ein Ersatzsteuerruder? Könnte ja ein Sturm kommen. Kein Wort davon. Jesus, in diesem Fall kein Wort zur Ausgestaltung. Und ich habe das mal erfasst unter dem Wort, es ist unsere Reise. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Wenn wir in einem Glaubensprojekt sind, wenn wir wissen, Jesus hat das Ding initiiert, diese Gemeinde ist von Jesus initiiert, er hat sie gestartet, wir sind mit ihm unterwegs. Wir müssen verstehen, dass wenn wir in einem Glaubensprojekt sind, heißt das nicht, dass er uns jedes Detail vorgibt. Nehmen wir jetzt diesen Hintergrund für die Reihe mit Jesus durchs Leben oder nicht? Ich weiß nicht, ob irgendjemand da ein Wort vom Herrn hatte, diesen Hintergrund auszuwählen. Ich vermute, ehrlich gesagt, eher nicht. Aber das ist in Ordnung. Und da brauchen wir uns nicht drüber streiten und nicht drüber aufregen oder sonst was, sondern wir sind frei. Das ist unsere Reise. Und das ist eine Spannung. Ja, gerade als junge Christen tun sich da ungeheuer schwer. Sie haben jetzt gerade gelernt, hey, mein Leben gehört dem Herrn. Ich will nur tun, was er sagt. Ich will ganz nah an ihm dran sein. Alles richtig. Und dann bin ich unterwegs und dann ist da plötzlich viel Raum, wo es keine klaren Anweisungen gibt, wo es überhaupt keine Anweisungen gibt. Ob wir nun den Hintergrund nehmen oder tanzende, was waren das andere, Streichhölzer, bunte Streichhölzer. Jesus sagt, hey, macht, ich habe euch begabt, ich habe Gaben euch gegeben, ich habe euch Fähigkeiten gegeben, macht, tut, gestaltet. Nutzt das und nutzt es so, wie ihr von mir gelernt habt, nämlich immer zum Segen für andere, immer im Dienst. Es gibt Grund, Regeln, die wir für unseren Herrn gelernt haben. Aber da ist viel Freiraum zur Gestaltung. Und das ist eine Spannung. Einerseits wirklich bereit zu sein, immer offen zu sein, dass der Herr eine klare Meinung haben kann. Wenn ihr im Alten Testament geschmökert hat beim Tempelbau, da hat Gott eine extrem präzise Vorstellung gehabt, wo welches Holz, nicht nur welches Holz eingesetzt wird, sondern wo es auch herkommt und mit welchen Mengen. Dann könntest du denken, Gott, können da nicht die Zimmerleute entscheiden, welches Holz da am besten ist? Nein, Gott gibt klare Vorgaben, was wie wo sein soll. Ich nehme das einfach nur als Beispiel. Es gibt Momente, wo es ein klares Reden Gottes gibt, wo wir wissen, das hat er gesagt, das gilt, daran halten wir uns. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Und gleichzeitig gibt es einen großen Freiraum zur Gestaltung. Und ich bin immer noch dankbar, dass Günther irgendwann gesagt hat, hier sollen Stühle in diesem Raum stehen, auf dem man bequem sitzen kann. Ich habe lang genug auf Holzbänken gesessen. Das ist gut. Aber das ist dieser, versteht ihr, ein Freiraum. Ich weiß nicht, ob du damals ein Wort des Herrn hattest. Ich vermute nicht. Das ist der Freiraum. Und das ist gut. Und den lasst uns nutzen. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen, sondern beide steht nebeneinander. Und das ist, was einen reifen Nachfolger ausmacht, dass er weiß, wo ist ein Reden Gottes, wo ist Freiraum, wie nutzen wir den Freiraum? Den nutzen wir natürlich in seinem Sinne, in seinem Geist. Wir gestalten aus dem heraus, was wir gelernt haben in der Nachfolge über unseren Herrn. Und so kann das gemeinsame Leben miteinander werden. Es ist unsere Reise. Kleiner Exkurs. 1986 am See Genezareth in der Nähe eines Kibbutz wurde im Schlamm, da war ein extremer Niedrigwasserstand gewesen, sodass man also viele, viele hundert Meter in den See rein gehen konnte. Und da hat man im Schlamm tatsächlich einen Bootsrest gefunden, aus der Zeit 40 vor Christus bis nach 80 nach Christus. Das gilt als das sogenannte Jesusboot. Will natürlich nicht heißen, dass es genau dieses Boot war, über das wir hier in der Textstelle hören, aber das war ein typisches Fischerboot, wie es damals im Einsatz war. Und dementsprechend hat man das rekonstruiert und das steht da ganz in der Nähe. Da gibt es genaue Maße, 8,50 Meter lang, 2,30 Meter breit und 1,20 Meter Bordwand hoch, zugelassen für 16 Personen. Ja, in Deutschland gibt es natürlich eine DIN-Norm dazu, aber tatsächlich 2010 in Flensburg hat man genau so ein Boot gebaut. Und hier sehen wir es tatsächlich bei seiner Jungfernfahrt. Nur, dass man eine Vorstellung hat, weil ich weiß nicht, wie es euch geht aus dem Kindergottesdienst. Entweder waren das so Nussschalen, wo gerade mal drei Leute reinpassten, oder das waren so Luxusjachten. Beides macht für die ganze Geschichte keinen Sinn. Es ist hilfreich, sich genau so realistisch so ein Boot vorzustellen, wie es gewesen sein dürfte. Bei uns hier im Bibelmuseum in Frankfurt gibt es außerdem auch einen Nachbau. Ich kann das nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Jetzt wäre es gut, wieder richtig wach zu werden. Wir kommen langsam zum Kern dieser Bibelarbeit. Krisen kommen, und zwar existenziell. Sie sind Bestandteil des Lebens, sie gehören notwendig zum Wachsen dazu. Eine ganz wichtige Botschaft. Deswegen hieß die ganze Bibelarbeit enttäuscht. Es ist manchmal, weil wir ein falsches Evangelium manchmal verkünden, für Christen, ich erlebe das immer wieder, eine Wahnsinnsenttäuschung, weil sie dachten, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, wenn sie halbwegs gehorsam sind, dann gibt es keine Krisen. Dann muss doch alles laufen. Jesus ist doch mit uns. Und das ist ein Irrtum. Das ist einfach Quatsch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich ahne, dass es tatsächlich eine falsche Evangeliumsverkündung ist, sondern Krisen gehören dazu. Und die sind wichtig. Das gehört zu unserem Leben. Wir würden nicht leben, nicht wachsen, wenn es keine Krisen gibt. Die erste Krise ist die Geburt. Für das ungeborene Wesen ist das eine existenzielle Krise. Früher sind da viele dran gestorben. Geboren zu werden. Und so geht es weiter. Manche Leute können sich vielleicht noch an ihre Pubertät erinnern. Das kann eine existenzielle Krise sein. Mal ganz ernsthaft. Krisen gehören zum Leben, weil durch die Krisen hindurch wachsen wir. Werden wir die Menschen, die wir sind. Es gehört zum Leben. Das heißt, die Krisen sind nicht das, was falsch ist. Also erste Botschaft, Krisen gehören dazu, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Weil alles andere wäre Aberglauben, klassischer Aberglaube. Du möchtest ein krisenfreies Leben haben, ein sorgenfreies Leben haben, folge Jesus. Du musst nur dieses Amulett hier tragen, für 395 Euro bei mir preiswert zu erwerben und du wirst kein Problem mehr haben. Das ist Quatsch. Und das hat Jesus nie verkündet. Es ist vielmehr so, dass er gesagt hat, wer meine Worte hört und sie tut, dem vergleiche ich einen klugen Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und da hören viele auf. Und Jesus fährt fort und sagt, dann kommen die Stürme des Lebens. Der Unterschied ist doch zwischen dem klugen Mann, der Gottes Wort hört und tut, und dem, der es hört und nicht tut. Der Unterschied ist doch nicht, dass die keine Lebensstürme kommen. Beide bekommen die Lebensstürme zu spüren. Nur bei dem einen steht das Haus nachher noch und bei dem anderen nicht. Das ist der Unterschied. Aber die Lebensstürme kommen doch. Also bitte verabschieden wir uns von der Vorstellung, wenn ich nur alles richtig mache, gibt es keine Krisen. Und noch ein zweiter Irrtum, den ich gerne an dieser Stelle ansprechen möchte, dem ich auch erstaunlich oft begegne, auch bei mir selbst. Es kommt unerwartet zur Krise, es läuft nicht wie geplant, es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Und dann kommt die Frage auf, bin ich noch im Willen Gottes? Besonders hässlich, wenn das die Geschwister einem sagen. Naja, da muss ja wohl Sünde im Spiel sein. Irgendwo bist du falsch abgebogen. Kann ja nicht sein. Also so eine Sammlung an Unglück. Jetzt bist du auch noch krank. Weißt du, ich kriege Wut. Weil es völliger Quatsch ist. Diese Textstelle, und jetzt gehe ich zurück an meinen Anfang, warum mir das so wichtig war zu sagen, es war Jesus, der das initiiert hat und der sich durchgesetzt hat. Er wollte, dass diese Reise jetzt passiert. Und es kommt zur Krise. Und zwar eine richtige Krise. Sind die Jünger im Willen Gottes oder nicht? Sagt es mir. Ich hoffe, jeder von euch hat an dieser Stelle, wenn er aufgewacht ist, weiß, die sind 100% im Willen Gottes. Und trotzdem geraten sie in diese für sie existenzielle Krise. Bitte, dass wir mit dem Irrtum aufräumen. Das ist nicht die Frage. Das ist ein falsches Evangelium. Wenn wir verkünden, du kriegst gar keine Krisen und wenn Krisen kommen, dann bist du nicht mehr im Willen Gottes. Stimmt einfach nicht. Natürlich wollen und sollen wir versuchen, Krisen zu vermeiden. Erfahrene Fischer, sie wissen, warum und wie man auf dem See umgeht. Sie wissen, was sie mit dem Segel machen, dass sie es hissen und raffen wieder, dass sie es einholen, wenn es dran ist, dass sie sichern, dass sie ein Ersatzsteuerbrett dabei haben und so weiter. Sie wissen das, wir holen das, ist alles gut. Und auf die sollen wir hören, dafür ist Platz da. Da, wo wir den Freiraum haben zu gestalten, ist es absolut richtig und sinnvoll, auf Fachleute zu hören. Aber nicht mit der Vorstellung, es kann nicht zu Krisen kommen. Und ich sage es euch, solange wir leben, wird es zu Krisen kommen und die können auch existenziell sein. Und es sind die Fachleute, die in der Krise auch Hand anlegen. Jesus schläft. Die Segel werden gerafft, Wasser wird aus dem Boot geschöpft, Ballast wird abgeworfen, Sicherheitsleinen werden angelegt. Die Fachleute wissen, die Fischer wissen, wie es geht. Und es ist gut, auf die zu hören. Und dann kommt die Erkenntnis, dies alles reicht nicht. Unser menschliches Vermögen reicht für diese Krise nicht. Wir haben alles versucht, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Es reicht nicht. Und das ist der Moment, wo unter uns Panik ausbricht. Und je nachdem, was du für ein Menschentyp bist, wirst du laut, panisch oder du verfällst in Apathie, sitzt nur noch wimmernd am Bootsrand, zusammengekauert. Oder, das ist die dritte häufige Reaktion, es kommen Schuldzuweisungen. Petrus, du hättest Jesus aufhalten sollen, das war doch absehbar, dass dieser Sturm kommt. Warum hast du ihn nicht daran gehindert? Du spielst dich doch immer auf hier als der große Macker. Völlig versagt. Nee, Johannes, du bist doch sein Lieblingsjünger. Wieso hast du Jesus nicht davon abgehalten? In diese Misere sind wir nur wegen dir. Das ist, wo es anfängt, hässlich zu werden. Warum? Weil wir alle Angst haben. Weil wir Angst haben um unser Leben. Und dann kommt raus, in der Krise kommt raus, wer wir wirklich sind. Wie wir sind. Wie wir reagieren. Und ganz ehrlich, es ist wichtig, dass du weißt, wie du in Krisen reagierst. Sehr hilfreich. Wie gesagt, Krisen gehören zum Leben. Und es ist gut, wenn du weißt, wie du da reagierst. Und es ist gut, wenn deine Umwelt das weiß. Aber das ist hässlich, wenn wir anfangen, untereinander Schuldzuweisungen zu machen, die völlig sinnlos sind an der Stelle. Wie gehen wir in der Krise um? Naja, wir waren ja alle im Kindergottesdienst. Wir wissen, was wir zu tun haben. Immerhin, jetzt, wir wenden uns an den Herrn. Und mal ganz ernsthaft, ich habe euch das Bild von dem Boot gezeigt. Ja, da gibt es so ein ganz leicht erhöhtes Deck. Also so 80 Zentimeter höher als der Rest des Bootes. Vermutlich lag dort Jesus, weil wo soll er sonst da in dem Ding gelegen haben? In Markus wird ausdrücklich gesagt, und ich stelle es mir vor, dass das Johannes war, er schiebt Jesus auch noch ein Kopfkissen unter sein Haupt. Also es stürmt, wir haben Orkan, die erfahrenen Fischerleute, ihre Einschätzung ist, wir sterben hier auf dem See, das Boot bricht auseinander und Jesus liegt da vorne auf dem Kopfkissen, wie gesagt, 3 Zentimeter über der Wasserlinie, vielleicht, möglicherweise, dass die Wellen schwappen ins Boot rein. Kleiner Exkurs. Wir befinden uns in der Jüngerschaftsschule Jesu. Erstes Lehrjahr. Die Jünger haben genug von Jesus gehört und erlebt. Davor war die Heilung der Schwiegermutter von Petrus. Davor gab es die Heilung, andere Heilungen, die berichtet werden. Sie haben genug mit Jesus erlebt. Und Jesus lässt das hier zu. Und irgendwie drängt sich mir langsam das Bild auf, dass Jesus da liegt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und blinzelt und denkt, mal gucken, wie die Jungs jetzt mit dieser Krise umgehen. Und er tut so, als wenn er schläft. Aber er schläft. Und die Jungs machen und tun, und als sie merken, das wird nichts, wir werden hier sterben, das war's, wenden sich an ihn. Wir als erfahrene, gut sozialisierte Christen haben gesagt, ihr Deppen, das hättet ihr euch alle sparen können, schon beim Aufziehen des Sturms hättet ihr ihn gleich mal wach machen sollen. Ja, und sagen, Herr, könntest du mal das Steuerrad in die Hand nehmen? Und jetzt kommt der echte Hammer. Anstatt dass Jesus sagt, Jungs, ein bisschen spät, aber ihr habt es gelernt, ihr wisst, was ihr tun müsst in der Krise, euch an mich wenden. Also gut gemacht. Ne? Nächstes Mal ein bisschen schneller, aber gut gemacht. Jetzt lesen wir nochmal Originaltext. Und dann fällst du doch vom Glauben ab. Was macht der Jesus? Der schimpft die aus. Der sagt zu den Leuten in der Not, es ist immer noch Sturm, immer noch droht das Ding gerade unterzugehen. Und er wird geweckt und er guckt seine Leute an und sagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Hey, und ich sag dir eins, das Einzige, was ich nun überhaupt nicht ab kann, ist in so einer Situation kleingläubig genannt zu werden. Die 12 haben alles aufgegeben, sie folgen ihm nach, sie tun und machen, sie sind diesem dämlichen Befehl in der Situation, über den See am Arm fahren zu wollen, nachgekommen. Und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ihr Kleingläubigen, hallo? Das sind immer die Momente, wo ich denke, Jesus braucht doch mal eine Manager-Schulung. Umgang mit Mitarbeitern. Echtes Motivieren und Auferbauen. Aus meiner Sicht ist das der eigentliche Clou an dieser Textstelle. Das ist die eigentliche Herausforderung. Darüber reden wir, ich denke, zu Recht nicht im Kindergottesdienst. Aber ich vermisse es, dass wir unter uns Erwachsenen darüber reden. Herr, bitte, was hast du dir denn anderes vorgestellt? Wie hätte es denn anders laufen sollen? Warum schimpfst du uns? Leider läuft meine Zeit ab. Wir werden das jetzt nicht vertiefen können. Aber das ist die eigentliche Frage. Und ich gebe euch noch einen Hinweis mit. Kleingläubig nennt Jesus immer nur ausschließlich seine Apostel. Jesus spricht, auch das 5-mal in den Evangelien ist es uns berichtet, über Kleingläubigkeit. Und er benutzt das Wort nie im Zusammenhang mit Heiden, Pharisäern, irgendwelchen Zuhörern. Er benutzt Kleingläubigkeit ausschließlich im Zusammenhang mit seinen engsten Nachfolgern. Kleingläubigkeit hat offensichtlich, und da gibt es einen kleinen Irrtum, meine ich, der durch dieses Wort suggeriert wird, nach dem Motto, aha, man kann keinen Glauben haben, man kann einen kleinen Glauben haben, aber wir wollen den richtigen Glauben haben. Das ist nicht der Punkt, was Kleingläubigkeit meint, sozusagen. Irgendwo so der Schieberegler ist irgendwo noch nicht an der richtigen Stelle. Das wird suggeriert durch das Wort Kleingläubigkeit. Ja. Meint das aber nicht. Sondern mein Tipp, und den bitte ich zu kauen und zu vertiefen. Mein Tipp, was ist Kleingläubigkeit? Kleingläubigkeit tritt immer da auf, wo ich weiß, der Herr ist mit mir. Der Herr hat hier einen klaren Auftrag gegeben. Ich bin in einem Glaubensprojekt unterwegs. Und in dem Ganzen biege ich tatsächlich doch falsch ab. Klassiker, Abraham und Sarah. Glaubensprojekt, Vater von unendlich vielen Menschen. Kluge Idee, nach ein paar Jahren wird es nichts. Also kommt Hagar ins Spiel, die Sklavin, und wir produzieren mal ein Nachkommen. Glauben? Ja, sie haben sich darauf eingelassen. Sie haben es geglaubt. Sie haben ihr Leben darauf gesetzt und biegen falsch ab. In meinem Leben kann ich das sehr, sehr sehen. Und ich bin jetzt seit mehr als 40 Jahren mit dem Herrn unterwegs und ich kenne das, diese Kleingläubigkeit. Ich lasse mich drauf ein, ich bin gehorsam, ich bin unterwegs und dann irgendwo kneife ich. Versuche ich irgendwo den bequemeren Weg zu gehen. der Spannung auszuweichen, dass der Herr gesagt hat, das ist das Ziel, da kommen wir hin und ich halte es nicht mehr aus und ich versuche, da rauszukommen. Ohne zu erfassen, wie soll ich durch die Krise gehen. Das Wichtige bei Glaubensprojekten ist also nicht nur zu verstehen, was ist der Auftrag, sondern wie will der Herr, dass wir durch Krisen gehen. Und die Antwort darauf ist abstrakt, bitte nur mit mir. Geht mit mir durch diese Krise. Also das, was ihr geistlich angefangen habt, fangt nicht irgendwo mittendrin an, es fleischlich zu beenden. Aber was heißt das? Und das ist die eigentliche Herausforderung an dieser Textstelle. Zu lernen, wie gehe ich mit dem Herrn durch Krisen. Und meine Bitte an euch, liebe Geschwister, ist, heute, hier und jetzt die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich verstehe das mit den Krisen, ich verstehe, dass die kommen werden, das ist in Ordnung, dass Krisen kommen, das ist nicht schlimm, aber ich will mich hier und heute entscheiden, ich will mit Jesus durch die Krise gehen. Und ich will nicht den einfachen Ausweg suchen, sondern ich will ihn suchen in der Krise. Herr, wie sollen wir uns verhalten? Wie wäre es richtig gewesen? Interessant ist, und deswegen, es gibt ein zweites Lehrjahr und ein drittes natürlich. In dem zweiten Lehrjahr, so wie ein guter Meister, Jesus ist nämlich doch ein sehr, sehr guter Meister, braucht doch keine Management-Schule, jeweils nicht von mir. Im zweiten Lehrjahr macht der Meister es genau richtig. Dieselbe Szene passiert nämlich nochmal. Jesus schickt die 12 und befiehlt ihn wieder, das ist das zweite Mal, wieder über diesen doofen See zu fahren. Und sie geraten natürlich prompt in den Sturm. Die Besonderheit ist, das macht ein guter Lehrmeister. Ne? Wenn ich sehe, wenn ich jemandem was beibringe, ist es ganz wichtig, mein Lehrling vergeicht es, ich bilde aus, mein Lehrling vergeicht es, dann ist das Fälscheste, was du als Meister machen darfst, zu sagen, du bist dumm, du wirst das nie können, ich mache das. Und ich mache von nun an das immer und traue es ihm nicht zu. Ein guter Lehrmeister wird nicht sofort, manchmal auch sofort, je nachdem, was das für ein Fehler ist, manchmal eben auch erst ein Jahr später sagen, das jetzt nochmal. Weil es richtig ist, dass du das kannst, dass du gelernt hast, in Krisen dich richtig zu verhalten, dass du weißt, wie man durch Krisen geht. Und die Steigerung im zweiten Lehrjahr ist, und ihr könnt die Geschichte gerne mal lesen heute, dass Jesus nicht dabei ist. Er beordert sie und sagt, Jungs, darüber, da wollen wir hin. Ich werde auch morgen früh bei euch sein, aber ich fahre nicht mit euch. Sondern er geht auf den Berg und betet. Das ist er nämlich, was er tut, wenn er weiß, wir sind in der Krise. Dann was macht unser Herr? Er betet für uns. Er tritt für uns ein. Er will, dass wir erfolgreich durch die Krisen kommen. Das ist nicht sein Herz, dass wir untergehen. Sonst wir richtig und erfolgreich durchkommen. Und das ist, was im zweiten Lehrjahr passiert. Und in diesem, und sie machen es besser. Das ist interessant. Lest die zweite Geschichte aus dem zweiten Lehrjahr. Und die gute Botschaft, und das gilt für alle Glaubensprojekte, die Gott initiiert. Wir kommen am Ziel an. Das ist spannend. Die sind ja mitten irgendwo auf diesem See. Die Boote sind kaputt. Es wird uns leider nicht berichtet, wie sind die aus der Situation, jetzt nachdem der See gestillt ist und der Wind ruhig ist, wie sind die jetzt noch irgendwie mit diesen kaputten Booten angekommen am Ziel. Es wird nur einfach nüchtern festgestellt und sie kamen am anderen Ufer an. Und dann wurde die Reise fortgesetzt. Aber die Botschaft ist, Leute, wir werden, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, wenn wir uns auf ihn einlassen, wir werden ankommen. Das gilt für das kleine Glaubensprojekt und das gilt für das große Glaubensprojekt unseres Lebens. Wir werden beim Vater ankommen. Wir sind geschaffen, dass wir in Ewigkeit in Gottes Gegenwart leben und unterwegs sind. Das ist, was uns der Herr zusagt. Das ist, warum uns Krisen nicht schrecken müssen. Wir kommen an. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten, seine Größe anschauen. Und in dieser Zeit wird ein Moment geben, wo wir beten können, wo wir vor dem Herrn sein können, dass wir nicht nur die Lieder singen, wo wir ihn groß machen, sondern wo wir innehalten und jeder von euch, und ich kann euch nur ermutigen, egal ob ihr kniet, sitzt, steht, völlig egal, dass ihr in eurem Herzen euch entscheidet, ich will, Herr, in der nächsten Krise mit dir durchgehen und lernen, wie das funktioniert. Und ich verspreche euch, es wird spannend. Amen.